Assalamu alaikum und willkommen bei Küss mich, Kismet. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Delay, die Hostin dieses Podcasts. Und heute habe ich zwei ganz, ganz besondere Gäste bei mir. Ich freue mich total. Und zwar den Bruder Mohammed Johari und seine Ehefrau Martina. Und wir wollen heute darüber sprechen, über deren Kennenlern-Story und auch vor allem, wie das ist in einer interkulturellen Ehe. Assalamu alaikum und herzlich willkommen.
Ja, wa alaikum salam. Schön, dass wir hier sind.
Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.
Interkulturelle Ehe und vor allem, wie ihr euch kennengelernt habt, finde ich total spannend. Und ich glaube, es interessiert auch andere. Was ich aus der letzten Folge mit dir weiß, Bruder Mohammed, ist, dass du deine Frau relativ jung kennengelernt hast. Und ich weiß jetzt nicht, wer alles diese Folge gehört hat mit dir, aber ich würde einfach euch einladen, dass wir dort ansetzen, wie ihr euch kennengelernt habt. Und ihr habt ja eine ganz, ganz, ganz besondere Kennenlerngeschichte, finde ich, weil ihr sozusagen zusammen zum Islam gefunden habt. Und das finde ich, ich glaube, das verbindet zwei Menschen noch stärker.
Ja, tatsächlich haben wir eine recht lange Geschichte miteinander. Wir sind jetzt dieses Jahr 25 Jahre zusammen, haben uns in der Mittelstufe kennengelernt, sind jetzt keine 70, sondern sind erst 40 und 41 Jahre alt, haben uns also mit 16, 17 Jahren kennengelernt, waren zusammen in der Mittelstufe und waren beide auch nicht stark religiös geprägt. Ich komme ursprünglich aus Polen und bin mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen, bin dementsprechend auch katholisch aufgewachsen, jetzt nicht stark religiös, aber traditionell, und hatte dann angefangen, mich an sich so mit den Fragen des Lebens auseinanderzusetzen, was machen wir hier, wo gehen wir hin nach dem Tod und was ist so der Sinn des Lebens. Und als wir uns in der Schule kennengelernt haben, hatten wir auch einfach dieselben Inhalte ausgetauscht und uns auch den Fragen angenähert. Und dann kam der Islam irgendwann so über den Weg gelaufen und wir haben viel drüber gelesen, haben Menschen kennengelernt und haben dann mit 18, 19 entschieden, dass wir dann auch Muslime werden wollen und auch den Weg zusammen gehen wollen. Und haben dann geheiratet und sind seitdem glücklich verheiratet. Mit Höhen und Tiefen und allem drum und dran, aber wir halten zusammen und jetzt seit 25 Jahren.
Mashallah, richtig schön. Ich finde es auch total spannend, wenn sich Paare, ihr habt ja so viele Komponenten, finde ich, die worüber es sich zu sprechen lohnt. Also ihr habt euch, mashallah, sehr jung kennengelernt. Ihr habt dann eine essentielle, sage ich mal, Lebenswandel, ne, dass ihr den Islam angenommen habt, auch zusammen gemacht. Das kann ja auch sein, dass dass du, Martina, oder Bruder Mohammed, dass einer von euch beiden sozusagen zu dem Islam findet, aber nicht zusammen. Das ist ja auch was, sage ich mal, nicht selbstverständlich ist. Und dann habt ihr den Aspekt der interkulturellen Ehe. Also ich finde, das sind so viele, mashallah, Aspekte, über die ich voll gerne mit euch also heute sprechen wollen würde. Und ich glaube, wo viele auch der Zuhörerinnen davon lernen können, davon profitieren können. Und mich würde jetzt interessieren, wenn ihr darüber sprechen möchtet, wie das dazu kam, dass ihr euch beide zusammen für den Islam interessiert habt und dazu recherchiert habt und dann tatsächlich zusammen auch konvertiert seid.
Bismillah, vorweg, wir waren beide natürlich damals keine Muslime gewesen. Und als Muslime hat man natürlich einen anderen Weg, jemanden kennenzulernen, in einem Halal-Rahmen, im Rahmen einer Khitba, also sprich, dass man einen offiziellen Kennenlernprozess hat, der auch damit startet, dass man sich eben deswegen zusammentrifft, um zu schauen, ob man dann auch die Ehe eingehen möchte. Ich war damals kein Muslim gewesen. Mein Vater ist aus einer muslimischen Familie stammend. Er kam 71 nach Deutschland aus Pakistan, aus der Stadt Karachi, um hier seine Familie zu versorgen. Und Die Ehe, die hielt nicht lange. Die Beziehung zwischen meinen Eltern und so hat mich meine deutsch-amerikanische Mutter im Christentum großgezogen. Und das hat mich eines Tages, das hat mich dann so mit der Pubertät dann auch verlassen, diese religiöse Prägung. Das heißt, ich war damals kein bewusster Atheist, aber Gott hat einfach auch keine Rolle gespielt. Für viele Atheisten spielt ja Gott eine Rolle, nämlich die, dass er nicht da ist aus ihrer Perspektive. Und ich war da mehr oder weniger gleichgültig, beziehungsweise hab ich mich nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und als ich dann eben sinnsuchend war, bin ich durch Muslime zu Gott gekommen, erstmal, Alhamdulillah, und dann eben auch zum Islam. Und das in der Zeit, als ich bereits in Beziehung gewesen bin mit der Martina. Und wie das in einer Beziehung auch so ist, man teilt das, was einen bewegt. Und das hat uns dann zusammen bewegt, diese Auseinandersetzung, die ich hatte mit dem Leben, dem Sinn des Lebens, mit der Frage, ob Gott dieses Leben gestaltet. Und da sind wir viele Schritte eben gemeinsam von diesem Weg gegangen, um dann am Ende auch gemeinsam als Muslime sich bewusst zu werden, dass man eben nicht lediglich Gott allein dienen möchte, sondern das auch zusammen machen möchte.
Voll schön, Mashallah. Und bei dir, Martina, du hast gesagt, du warst eher so kulturell christlich geprägt. Das heißt, für dich gab es einen Gott. Für dich hat das eine Rolle gespielt. Kann ich das so, ist das so richtig?
Ja, genau. Also für mich war schon der Glaube an Gott immer da. Also auch als Kind erinnere ich mich, dass ich schon immer auch, wenn ich irgendwie traurig war oder Schwierigkeiten hatte, immer zu Gott gebetet habe. Aber auch als Kind immer die Schwierigkeit hatte, die Person Jesus in den Glauben einzubeziehen. Das war für mich als Polin und katholisch, in jeder Kirche hängt Jesus am Kreuz und die Person Jesus in der Dreieinigkeit konnte ich für mich nie richtig fassen und auch nicht richtig spüren. Und deswegen war Gott für mich immer da. Das war immer für mich ganz klar. Und als ich dann mich mehr tatsächlich auch mit dem Christentum auseinandergesetzt habe, als ich einfach so die Fragen des Lebens für mich klären wollte und mich dem nähern wollte, war das für mich umso klarer, dass Christentum jetzt nicht mein Weg ist. Und als ich den Islam kennengelernt habe und gelesen habe, mich mit Muslimen auseinandergesetzt habe und gesprochen habe, die Moschee kennengelernt habe, war das für mich wirklich wie so ein Aha-Erlebnis. Das war für mich so der nächste Schritt. Also ich sage auch nicht, dass ich irgendwie die Religion gewechselt habe, sondern ich habe für mich, bin ich einen Schritt weitergegangen. Also viele Fragen, die ich hatte, wurden für mich ganz klar im Islam geklärt. Und das war dann auch die Entscheidung zu sagen, ja, ich bin Muslima, ich möchte diesen Weg gehen und habe mich dann entschieden, Muslima zu sein.
Mashallah, richtig, richtig schön. Bei euch beiden ist ja die Parallele, dass ihr, wenn ich das auch so richtig verstanden habe, durch die Begegnung, durch den Kontakt mit Muslimen sozusagen auch den Zugang im Prinzip zum Islam gefunden habt.
Ist das ja, so, schon, auf jeden Fall. Ja? Also als erstes, ja, also für mich war es als erstes wirklich tatsächlich erst über Bücher und über Wissen, aber es war relativ schnell für mich auch der persönliche Bezug zu Muslimen, die mir einfach Fragen beantworten konnten, die einfach das gelebt haben, was halt in den Büchern so steht. Ja, aber es war wirklich über die persönlichen Kontakte, wo auch sehr vieles klar wurde.
Voll schön. Ich mache nur eine Anmerkung. Es wird hier nebenan bei mir im Büro gerade umgebaut und eingezogen in das Büro. Also bitte verzeiht den Lärm. Es nervt mich mega, weil es schon den ganzen Tag geht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür.
Ja, klar.
Kein Problem.
Ich hoffe, dass es auch nicht allzu sehr beim Anhören dieses Podcasts stört. Also das ist jetzt nicht der Standard, hoffentlich. Okay, also ihr habt euch kennengelernt. Ihr wart sogar in einer Klasse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von dem letzten Gespräch mit Bruder Mohammed, richtig?
Das war so, dass nach der 9. Klasse aus unseren 4 Klassen 3 wurden, weil so viele Schüler abgegangen sind und man da auch effizient unterrichten wollte. Das heißt, dass wir die letzte Klasse, die 10. Klasse miteinander gemeinsam verbringen konnten.
Okay.
Und ja, da hat man sich eben im Klassenverband kennengelernt und schätzen gelernt. Mhm. Und zum Ende des Schuljahres, der Schulzeit, waren wir dann auch ein Paar gewesen.
Genau, er sagt das so ganz sachlich.
So, ja?
Er sagt das so ganz sachlich, aber eigentlich will er sagen, wir haben uns total ineinander verknallt.
Schön. So wie es auch, ja. Das ist ja schön, dass ich euch beide auch hier habe und ich bin total froh darüber, weil das ist es genau, ne? Jeder erzählt es so ein bisschen anders und zusammen ergibt es dann so das ganze Bild. Und ihr habt ihr dann auch richtig so zusammen gelernt für die mittlere Reife, wie hieß es damals, MSA?
Genau, für den, also wir waren dann auf, wir haben auf den Übergang dann sozusagen auf die gymnasiale Oberstufe hingearbeitet.
Ja.
Genau, auch interessant zu wissen von Dr. Mohammed, dass er ja immer so auf den letzten Drücker gelernt hat. Ich war immer sehr fleißig, aber okay. Und er ist manchmal ohne Stift in die Schule gekommen und hat seinen Weg schon gemacht.
Du warst dann diejenige, die dann ihm einen Stift ausgeliehen hat.
Ja, genau.
Alhamdulillah.
Das ist doch das Schöne, wenn man dann eine Freundin, eine Partnerin hat, die dann organisierter ist, also dass man sich ergänzt. Ne? Der eine ist dann ein bisschen verpeilter, hat den Stift nicht mehr dabei und dann hat man die Chance, auch diese Stärke im Prinzip so gut zu nutzen.
Ja, darum geht es um gegenseitige Ergänzung.
Ja, weil es ist ja auch so die Frage, die ich mir letztens gestellt habe und die hatte ich auch in der letzten Podcast-Folge mit Shadi zusammen besprochen. Wie ist das, sollte man viele, also vielleicht habt ihr einen Tipp, ne? Sollte man viele Gemeinsamkeiten haben? Es gibt ja diese Theorie, Gegensätze ziehen sich an und dann gibt es ja diesen Spruch, gleich gesinnt sich gern, gesellt sich gern.
Gesellt sich gern.
Genau. Und ja, und ich dachte immer, es ist eigentlich cool, wenn man sich ergänzt. Ne? Wenn einer vielleicht ein bisschen stiller ist und der andere ein bisschen so lebendiger und lauter, dann holt der eine den anderen so ein bisschen mehr raus und andersrum bringt der andere in seiner ruhigen Art oder seinem Ruhigsein so ein bisschen runter und dann gibt es aber Leute, die sagen, nein, das kann halt nämlich sein, dass die eine Person das total irgendwann nervig findet. Vielleicht ist es am Anfang cool, wenn man sich neu kennenlernt und irgendwann geht es einfach nur auf die Nerven. Was meint ihr denn? Sollte man eher, dieses Gegensätze zieht sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern in der Kennenlernprozess, in der, wie hieß der Begriff, den du genannt hast?
Im arabischen Khutbah.
Genau. In der Chutzpah-Annäherung. Dazu machen wir auch eine Folge zu diesem Begriff mal, inshallah.
Sehr gerne.
Genau. Und genau, was meint ihr? Was ist so euer Eindruck jetzt nach, mashallah, 25 Jahren Ehe?
Also ich denke, am Anfang ist es natürlich Gegensätze, ist es spannend, ist es aufregend und man ist vielleicht mehr im Austausch, weil man verschiedene Meinungen hat und hat mehr irgendwie zum Diskutieren, aber ich denke, langfristig muss man als erstes wissen, wer man selbst ist, was man selbst für Ziele hat und wo man steht und wo man hin möchte. Und tatsächlich bin ich der Meinung, dass man schon einen Partner haben muss, der gleichwertig auch bestimmte Schwerpunkte hat. Ob er dann im Charakter etwas impulsiver ist oder schneller oder lauter oder, ne, also wenn es so von Charaktereigenschaften, dann ist es, das ist, glaube ich, zweitrangig. Wichtig ist, dass man wirklich Lebensziele gemeinsam hat oder Vorstellungen auch, wie man leben möchte und was man von dem Partner erwartet, die der andere halt auch teilt. Das ist so, was, glaube ich, die grundsätzliche Frage ist.
Was meinst du, Bruder Mohammed?
Beziehung ist immer eine Dynamik und das, was jetzt vor 5 Jahren Gültigkeit hatte, ist eventuell gar nicht mehr wichtig. Das heißt, man wächst zusammen und man sollte auch zusammen an einem Strang ziehen und gleichzeitig sind es zwei Charaktere, die in einem Team zusammen agieren, im Idealfall in einer Einheit. Und wenn man jetzt natürlich zurückschaut Nach meiner Rechnung sind es übrigens 24 Jahre. Damit wir auch das 25
feiern. Witzig, weil, das ist total witzig, weil meistens sind die Frauen viel genauer, was das Datum angeht, wann hat man sich kennengelernt, wann ist man zusammengekommen, wann war der Hochzeitstag und jetzt ist es anders, das finde ich witzig.
Ich habe aber recht, es wird dieses Jahr sind es 25 Jahre und das klären wir, wenn wir nach Hause kommen.
Inshallah, okay.
Ja, es gibt ja auch in der Sira manchmal verschiedene Zählungen, je nachdem, wo man ansetzt. Wo waren wir gerade gewesen?
Auch Gegensätze sich anziehen.
Genau, Gegensätze sich anziehen. Wow, also bei so vielen Menschen, die Allah Ta'ala bisher erschaffen hat, nach einer sehr, sehr vorsichtigen Schätzung waren es 100 Milliarden Menschen, die Allah Ta'ala bis jetzt erschaffen hat. Denke ich, wird es verschiedene Rezepte geben für auch verschiedene Menschen und Paare. Was für uns ganz gut funktioniert hat, ist, dass wir einander immer auch Raum zur Entfaltung gegeben haben und gleichzeitig eben an unserem gemeinsamen Projekt gearbeitet haben und also sowohl Partnerschaft als auch Freundschaft neben der Leidenschaft versucht haben zu praktizieren. Und wenn man jetzt zurückblickt, natürlich hat man sich entwickelt und teilweise empfindet man Allah Ta'ala gegenüber Dankbarkeit, teilweise schämt man sich aber auch in Bezug auf die Zustände, die man so durchgemacht hat. Und ich bin nur sehr, sehr froh, dass ich in der Zeit Jugendlicher war, pubertierender war, in der man noch nicht seine Pubertät dokumentierte und kundgetan hat, weil das eine oder andere hätte mich dann doch, glaube ich, sehr, sehr stark verfolgt bis in den heutigen Tag. Ja, es ist so eine Mischung. Es ist so eine Mischung. Und es ist eine dynamische Mischung, die von Lebensphase zu Lebensphase sich auch neu und anders zusammensetzt.
Du hattest gesagt, euer gemeinsames Projekt. Jetzt bin ich neugierig. Was meinst du genau damit? Was ist euer gemeinsames Projekt?
Wir.
Euer Wir, also sozusagen.
Unsere Ehe. Unser Uns. Unser Wir. Dazu gehört unsere Beziehung. Dazu gehört unsere gemeinsame Beziehung zu Allah. Dazu gehören unsere beiden Kinder. Und unser Lernprozess, unser Wachstumsprozess. Ja, weil Allah Ta'ala hat die Menschen in Paare erschaffen. Und man soll sich auch als Mann und Frau sollen sich auch als Paarwesen begreifen.
Richtig. Und ich glaube, es ist auch total wichtig und das finde ich so schön, wie du das gerade formuliert hast, ne? Wir, ihr seid trotzdem noch ein Wir, ihr habt eure Kinder und das ist wunderschön und mashallah. Aber ich glaube, viele Paare sind, wenn sie Kinder haben, dass sie dieses Wir verlieren. Deswegen finde ich das so unglaublich schön gerade. Ja, und du hattest auch deine Jugendzeit und Jugendphase also so beschrieben ein bisschen. Und ich würde gerne darauf noch auf diesen Aspekt gerne mit euch eingehen. Und zwar stelle ich mir das auch als Herausforderung vor, wenn man so lange schon sich kennt, so lange zusammen ist, verheiratet ist, man hat Kinder zusammen. Das passiert ja einigen Menschen, dass sie sich dann auseinanderleben. Wie ist das bei euch? Oder vielleicht war das bei euch auch in der Phase, wie seid ihr vielleicht damit umgegangen? Das würde ich voll spannend finden.
Ja, also wir haben immer versucht, in Kontakt zu bleiben. Also ich denke, das ist das Wichtigste, dass man wirklich mit dem Partner zusammen durch alle Phasen geht, die auch eine Partnerschaft durchmacht. Ja, also die Zeit vor Kindern ist eine andere Partnerschaft als die Zeit nach Kindern. Und auch gerade die, ne, man wird also Vater, Mutter werden und dann noch Paar bleiben, dann vielleicht auch durch schwierige gesundheitliche Phasen gehen, durch schwierige berufliche Phasen gehen. Also es sind immer wieder Herausforderungen, die jedes Paar meistern muss. Und ich denke, wir sind da durchgegangen, weil uns, also wir sind beide Scheidungskinder. Und für uns war es immer, also laut Statistik wären wir schon lange nicht mehr zusammen, ja. Also
was besagt denn die Statistik über?
Dass die Scheidungsrate immer steigt und gerade die Scheidungskinder waren sehr große Wahrscheinlichkeit keine bestehenden Ehen haben. Also es ist eher wirklich so, dass ja Kinder, die aus Scheidungsfamilien kommen, auch die Gefahr haben, geschieden zu werden.
Ja.
Warum, ist eine andere Frage, aber ich sag mal so, unsere Hintergründe haben eher dagegen gesprochen, dass wir so eine lange Beziehung aufrechterhalten können. Ja, weil wir zum einen kein Beispielfamilie haben, wo es tatsächlich richtig gut funktioniert hat und lange funktioniert hat. Und auch vom, ja, und ich denke, das hat uns aber auf der anderen Seite auch dazu gebracht zu sagen, okay, wir müssen daran auch festhalten und sagen, egal wo wir durchgehen, wir versuchen unser Bestes, den anderen zu verstehen, miteinander in Kontakt zu bleiben, Sachen auszuhalten, nicht so schnell das Handtuch zu werfen. Ja, so dass ich glaube, das war so das, was dazu geführt hat, dass wir so lange beieinander geblieben sind. Also ich denke, dass wirklich in Kontakt bleiben und miteinander sprechen und den anderen nicht für selbstverständlich nehmen oder sagen, ja, das ist halt, du bist halt so und du warst immer so, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, sondern es ist, Menschen verändern sich auch. Und den Prozess gemeinsam zu gestalten und offen zu sein für die Inhalte, die die andere Person jetzt vielleicht auch gerade für sich entdeckt und neue Wissensbereiche und da immer neugierig bleiben und beim Partner sein. Ich denke, das ist so ein wichtiger Aspekt.
Voll schön. Und es gibt mir gerade voll Hoffnung, wie du das erzählt hast, weil meine Eltern hatten sich auch dann, da war ich schon ein bisschen älter, aber auch getrennt und war jetzt auch nicht die Bilderbuch-Ehe. Und ich finde es voll schön. Also ich glaube, das kann vielen Menschen, die jetzt zuhören, Hoffnung geben, dass es halt auch doch geht und dass es halt auch, glaube ich, viel mit Reflexion zu tun hat und mit der Einstellung, ne, wenn man sich das vorgenommen hat, nein, wir werfen nicht so schnell das Handtuch. Und die Aspekte, die du erwähnt hast, sind, glaube ich, mega wichtig und essentiell dafür, dass eine Ehe, egal ob welchem Hintergrund, ne, man hat, dass die gut funktioniert. Wie ist es für dich, wie hast du das erlebt, oder Mohammed? Also dieser Entwicklungsprozess, wir kannten uns mit 17, richtig? 17 war's?
Ich war 16.
Ah, 16. Wir haben uns mit 16, 17 kennengelernt und wir sind jetzt so dieser Prozess der Beziehung, der Ehe, wie sich das alles entwickelt hat. Ihr habt euch als Menschen entwickelt, ne? Auch?
Von meiner Seite aus, 16, 17 Jahre alt zu sein, ist nicht das Beste auf der Erde, so im Allgemeinen. Aber es ist unheimlich spannend. Und ich hatte in Martina damals wie heute eine Partnerin, mit der ich über alles reden konnte. Und diese Qualitätszeit ist so eine Konstante in unserem Leben, dass man sich immer austauscht und schöne Gespräche hat. Weil Gemeinsamkeiten kann auch bedeuten, dass man gemeinsam was macht, aber wenig Austausch hat. So wie beispielsweise Fußballer ja auch in einem Team spielen, was aber nicht heißt, dass sie also auch wirklich einen Austausch haben, ein Miteinander haben im engeren Sinne. Und ja, wir haben Alhamdulillah einander beide auch Lebensräume gegeben. Also wir haben unsere Freundesklicken beide jeweils gehabt. Wir haben unser Abitur gemacht. Wir haben dann studiert. Wir sind dann zusammengezogen. Wir haben uns aber auch um unsere Eltern noch kümmern können und auch bis zum heutigen Tag. Wir sind beide Vollzeit und in Leitungsfunktion berufstätig und haben auch uns parallel zur Familie und zum Beruf auch weiterbilden können. Und das hat abwechselnd auch bedeutet, dass man als Partner auch, als einzelner Partner auch etwas mehr zurückstecken musste in einer Phase, wo sie oder er eben mehr Termine wahrnehmen musste nach der Arbeit oder an den Wochenenden für diese Weiterbildungen. Und ja, einander Entwicklung ermöglichen und dann wieder austauschen und Qualitätszeit miteinander verbringen. Ich glaube, das ist so eine konstante Glücksformel. Und dort, wo das vielleicht in einer Beziehung nicht, möglicherweise nicht gewährleistet ist. Also ich will jetzt nicht verallgemeinern. Ich glaube, das ist ein häufiger Fehler. Ich sage nur, was für uns funktioniert hat. Und für uns hat das, glaube ich, gut funktioniert, dass wir wie gesagt, einander Freiräume geben, Möglichkeiten bieten, partnerschaftlich uns unterstützen, uns freundschaftlich dann auch austauschen, gerne am Erfolg des anderen, der anderen teilhaben, wortwörtlich. Und das hat für uns gut funktioniert. In manchen Partnerschaften ist es möglicherweise so, dass er oder sie das Gefühl hat, irgendwie zurückstecken zu müssen und dem anderen oder der anderen ein tolles Leben zu ermöglichen und selber dabei vielleicht auf der Strecke zu bleiben. Und ich denke, bei uns, ich glaube, dass keiner von uns beiden dieses Gefühl wirklich haben kann. Das ist so, wenn wir uns das auch nochmal so ansehen, glaube ich, wir nicken einander beide zu. Ja, das hat gut funktioniert, auch unsere Kinder. Wir haben das Leben gemeinsam dann auch Gott sei Dank weiterhin genießen können und auch unsere Kinder sind auch ein Anlass für unsere Qualitätszeit, die wir haben und ein weiterer Genuss. Und bei aller Lebensumstellung, die mit Kindern einhergeht und auch dem Verantwortung tragen, darf man nicht vergessen, dass Allah Ta'ala auch parallel segnet. Und wenn er segnet, bedeutet das, dass er immer einem mehr gibt, als das man eigentlich braucht. Und dass also bei all dem Gerede, was halt rund um Kinder herum kreist, etwas negativ gefärbt, sind Kinder auch eine wundervolle Quelle des persönlichen Glücks und auch eine Bereicherung für das eigene Leben und ein Anlass für Qualitätszeit und so viele tolle Dinge, die wir gemeinsam erleben durften. Und irgendwie sagt mir mein Herz, das ist jetzt gerade die Versorgung nicht direkt für mich oder nicht direkt für meine Frau, sondern das ist jetzt unsere Tochter, die gerade versorgt wird, oder das ist jetzt gerade unser Sohn, der versorgt wird. Ich kann mich daran erinnern, dass wir einen legendären Rückflug aus Ägypten hatten, wo wir unseren gesamten Hausrat mehr oder weniger mitgenommen haben und ich glaube, weiß ich nicht, 40, 50 Kilo über dem Limit gewesen sind. Prinzip Hoffnung von meiner Frau. Und da haben wir dann auch dieses erste Fahrrad, das Fahrrad mitgenommen gehabt zum Flughafen, womit meine Tochter Fahrradfahren gelernt hat. Und das war wirklich ein Wunder Allahs, dass wir mit all diesem Übergewicht quasi noch nach Deutschland gekommen sind. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist die Versorgung meiner Tochter. Ja, und das zu erleben, da bin ich nicht die Hauptperson, sondern ich bin da sowas wie Nebendarsteller im Leben meiner Tochter. Und darf aber auch mitwirken und mit dabei sein. Und deswegen, also ich freue mich, wenn wir bereit sind und heiraten. Und das kann auch bedeuten, dass wir dann 18 sind, wie das bei uns der Fall war. Ich freue mich für junge Menschen, wenn sie heiraten. Und ich freue mich auch, wenn sie jung und bewusst Kinder bekommen. Und das kann Anlass sein von einer großen Freude. Bei meiner Abschlussfeier in England war ein Ehepaar in meinem Alter da gewesen. Und die haben miteinander 6 Kinder gehabt und die in dem Sinne schon ein Selbstläufer geworden sind. Und die sind einfach so zur Abschlussfeier gekommen, um zu genießen. Das ist auch nochmal was Feines, dass man jetzt mit 40 quasi eine Selbstläufer-Kinderschaft hat. Und,
meinst du mit Selbstläuferschaft?
Ja, weil die Ältere, weil das schon eine selbstständige Einheit gewesen ist, diese 6 Kinder. Die Älteren haben die Jüngeren gekümmert und die Jüngeren, die waren quasi gebrieft, wie das Leben zu laufen hat. Und das heißt, die Eltern, die konnten auch einfach mal so raus, ohne sie großartig organisieren zu müssen. Also auch diese Lebensmodelle möchte ich bewerben beziehungsweise zum Nachdenken anregen, weil viele von uns schieben die Heirat auf, viele von uns schieben das Kinderkriegen auf und ich meine nicht immer aus den richtigen Gründen, manchmal eben aus nicht durchdachten Ängsten.
Ja, Ängste, auch vor allem. Und ich merke gerade, wie ihr beim Erzählen, wie ihr erzählt, ich freue mich total und es macht mich glücklich, dass ihr diese Geschichte mit mir teilt und ich fühle mich wirklich privilegiert. Und es berührt mein Herz und es nimmt mir auch, ich merke es bei mir gerade, es nimmt mir die Angst oder die Ängste, ne? Ihr habt 2 Aspekte angesprochen und ich glaube nicht, dass ich alleine damit bin. Einmal den Aspekt zu heiraten, ne? sich nicht aufgeben zu müssen. Ihr habt so toll erzählt, wie ihr beide euch entwickelt habt, wie ihr dann noch Fortbildung gemacht habt, dass ihr selber berufstätig sind und seid. Und das ist eine Angst, ne? Dass ich mich aufgeben muss, wenn ich heirate, dass ich dann nur noch vielleicht Hausfrau bin oder Mutter oder dass die Person mich nicht sieht als Persönlichkeit, als Person, ne? Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt, den du auch erwähnt hast, ist das mit den Kindern. Voll schön, dass du oder dass ihr beide das als Quality Time seht, weil das war so, wo ich gedacht habe, ach krass. Weil ich glaube schon, dass es viele Eltern gibt, die dann, die das so als Anstrengung, als Belastung auch manchmal sehen. Und ich kriege das halt schon auch mit oft im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber ich glaube, das ist nur eine Facette. Und das ist schön, den Scheinwerfer auch darauf zu lenken, dass es Quality Time sein kann, dass es so richtig schön sein kann. Und dafür bin ich euch voll dankbar. Und wenn ihr dazu noch was sagen möchtet, gerne. Ansonsten würde ich jetzt noch voll gerne auf den Aspekt der Interkulturalität in eurer Ehe eingehen.
Ich würde kurz noch gern zu der Quality Time was ergänzen in Bezug auf die Kinder, weil als du so gesprochen hast, ist mir aufgefallen, dass meine Vermutung ist, dass die Menschen, die die Kinder und das Drumherum, was sozusagen mit Kindern umhergeht, das Organisieren und Versorgen und vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich nicht, nachts aufstehen müssen. Wenn, natürlich gibt es Phasen, die sind anstrengend, das ist gar keine Frage, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber an sich, dass das etwas ist, was man gerne macht, ich glaube, für die Personen, denen das so eine große Last ist, die sind generell nicht erfüllt. Und dann kommen Kinder noch dazu und die nehmen auch noch ein Stück von ihrer Zeit weg und von ihrer Energie. Weil ich glaube, wir sind beide, also wir sind beide sehr erfüllt, auch im beruflichen Leben, im Privaten und stehen so, ja, also tun das, was wir lieben und genießen einfach auch die Zeit mit der Familie. Wäre ich jetzt jemand, wo vielleicht total irgendwie frustriert, weil ich nicht da bin, wo ich sein möchte, dann sind Kinder, die halt dann natürlich auch noch anstrengend sind und versorgt werden wollen und noch so ein on top, was mir von der Zeit nimmt, die ich bräuchte, um vielleicht mich selbst zu finden. Und das war jetzt so, als du gesprochen hast, ist mir das so aufgefallen.
Voll der wichtige Aspekt und ich bin dir voll dankbar dafür, Martina. Das ist krass, weil ich habe das noch nie so gesehen. Ich habe immer nur das gehört, wie anstrengend das gerade ist, bin aber nie darauf gekommen, dass es damit zu tun haben könnte, aber es macht voll Sinn. Also es ist voll logisch, so wie du es jetzt erklärt hast. Ja, dann würde ich, wie gesagt, gerne jetzt nochmal über den Punkt der Interkulturalität in der Ehe sprechen. Es gibt viele Menschen und wir haben auch, uns ist auch Nachrichten, sind auf uns zu, ich kann gerade nicht reden, Nachrichten sind auf uns zugekommen. Wir haben Nachrichten bekommen. Wie ist das mit der Interkulturalität? Könnt ihr darüber eine Folge machen? Ja, ich habe nichts dagegen, aber meine Eltern, die sehen das irgendwie kritisch und ja, also klar haben es. Ich schätze mal, dass es bei euch einfacher war, vermute ich mal, aber ihr erzählt das ja bestimmt gleich, wie eure Eltern da so drauf waren, aber vielleicht auch über eure Erfahrung. Martina, du hast gesagt, du bist polnisch, katholisch, war das richtig?
Ja.
Katholisch aufgewachsen, Bruder Mohammed, du hast gesagt, du warst eher, du bist eher deutsch-amerikanisch und nicht wirklich religiös aufgewachsen. Habt ihr diesen kulturellen Unterschied gemerkt schon als ihr vielleicht zusammen wart oder auch in eurer Ehe und in eurer Erziehung? Das wäre auch spannend zu wissen, wie ist es da gewesen? Unabhängig jetzt, natürlich habt ihr islamischen Werte, aber darüber hinaus gibt es ja immer noch so andere Aspekte. Genau.
Vielleicht fange ich damit an, den Begriff Interkulturalität etwas zu hinterfragen. Man spricht in der Wirtschaft von der sogenannten Unternehmenskultur. Ja, man spricht auch im Sport von einer Vereinskultur. Und wenn zwei Menschen beispielsweise einer Ethnie zusammenfinden, kann das in dem Sinne auch interkulturell sein. Wenn zwei autochthone Deutsche, also diejenigen, die vier Großeltern haben, die bereits deutsch gewesen sind, zusammentreffen, er aus Hamburg, sie aus München, könnten wir auch in einem gewissen Sinne von Interkulturalität sprechen. Und das möchte ich deswegen anmerken, weil es teilweise auch rassistische Diskurse mit rassistischen Begriffen gibt in diesem Feld. Denn wenn ein Österreicher eine Schweizerin heiratet oder eine Deutsche, dann wird das weniger als interkulturell überhaupt wahrgenommen, wenn überhaupt. Und das sollte uns auch zu denken geben. Gerade wenn wir von 23 arabischen Ländern sprechen, die viel mehr miteinander gemeinsam haben, als beispielsweise jetzt Schweizer mit Bayern und Bayern mit Preußen, also zumindest stellenweise. Und Begriffe wie hybride Identitäten, die ganz klar rassistisch sind, weil jedes Kind ist eine Mischung aus seinen Eltern, genetisch gesprochen, und aus den erzieherischen Beiträgen der Eltern. Das Wort Mischehe ist etwas deutlicher rassistisch als das Wort hybride Identitäten. Und also teilweise besprechen wir in der muslimischen Umma dieses Thema Interkulturalität und es handelt sich um einen Algerier und eine Marokkanerin, ja, oder um einen Kurden und eine Türkin. Das ist so erstmal so eine Bemerkung vorweg. Vielleicht willst du noch was dazu sagen, oder?
Nee, das war tatsächlich auch, also wir haben uns vorher gar nicht so drüber ausgetauscht, über den Begriff interkulturelle Ehe. Und das Erste, als ich gehört habe, okay, wir machen diesen Podcast, war, okay, was ist denn mit wirklich, also wie Mohammed gesagt hat, zwei autochthonen deutschstämmigen Personen, die dann zueinander finden, die ja auch ihre unterschiedlichen Familiengeschichten haben, vielleicht aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, die ganz andere Traditionen pflegen und Werte vertreten. Ja. Also deswegen war mir das sehr so, irgendwie, ich fühle mich da unwohl mit, weil wir tatsächlich etwas bedienen und versuchen zu erklären, was an sich schon gar nicht existiert, auf eine Art.
Problematisch. Ja, oder nicht existiert. Ich fand es voll witzig, weil ich wusste gar nicht, dass wir es über interkulturellen Ehen heute sprechen wollen. Ich dachte, dass wir über einfach eure Kennenlern-Story reden. Aber dadurch, dass Bruder Mohammed das angesprochen hat, dachte ich, ja gut, können wir auch drauf eingehen. Aber genau indem wir darauf eingehen, und das besprechen, dass das problematisch ist, das ist auch voll gut und voll toll. Und ich glaube, das ist halt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war eine türkische Schwester, die diese Frage uns gestellt hat. Und ich glaube, ganz oft, das kriege ich halt mit, auch von meinem Freundeskreis, geht es halt um türkisch-arabisch. Und die türkischen Eltern, wäre jetzt kein Klischee, es kann auch sein, dass die arabischen Eltern sagen, nee, wollen wir nicht. Ist ja egal, wie rum es ist. Auf jeden Fall, dass die so sagen, irgendwie finde ich das schwierig, dass meine Eltern halt niemanden akzeptieren wollen, das weiß ich schon. Nur einen Türken oder nur eine Araberin oder was auch immer. Es gibt ja auch andere, die das dann den Kindern so vermitteln. Brauchst hier gar nicht mit irgendjemand anderen ankommen. Das kommt uns jetzt nicht ins Haus so. Das wollen wir nicht. Und ich glaube, daher rührt so die Frage, so, Mensch, könnt ihr mich beraten? Habt ihr irgendeinen Rat dazu? Ich würde mal wissen, wie es andere gemacht haben. Ich finde das spannend. Deswegen, daher rührt so ein bisschen das Thema.
Und mir war dieser Kontext auch natürlich bekannt. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass wir ihn teilweise dort diskutieren, wo er unsinnig ist und beziehungsweise das Produkt unserer eigenen Einbildung, unserer eigenen Vorurteile, die auch wir in Bezug auf uns selbst teilweise haben, also auf muslimische, sagen wir mal, Kernethnien, die historisch einfach so gewachsen sind. Und zum anderen, es ist immer ein Projekt, wenn zwei Menschen in eine Ehe gehen. Unabhängig davon, ob jetzt noch ein interkultureller Twist dort reinkommt oder nicht. Im Islam haben wir klare Vorgaben diesbezüglich. Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass kein Araber einen Vorzug hat über einen Nicht-Araber, wie auch umgekehrt. Und hat auch die Gleichwertigkeit aller geschaffenen Hautfarben Allah Ta'alas erwähnt. Und ich bin dafür, dass man liebevoll demütig, beständig und mit Plan und unter Einbeziehung der religiösen Community und von Helfern innerhalb der eigenen Familie und im Bekanntenkreis das durchsetzt. Wie gesagt, liebevoll, demütig, beständig, geplant und unter Einbeziehung von der religiösen Community, also sprich Imame und Vorständler und Vertrauenspersonen, wie auch Familienmitglieder, die Schlüsselpositionen innehaben, und auch Leute aus dem Bekanntenkreis. Und das ist mich deswegen so wichtig, weil ansonsten zwei Menschen in die Ehe gehen, deren Herz eigentlich vergeben ist an eine andere Person, und die versuchen dann etwas aufleben zu lassen. Es klappt nicht, weil sie denkt an ihre Liebe und er denkt an seine. Und das ist nicht fair den Menschen gegenüber, die ihren eigenen Ehevertrag unterschreiben. Und es ist auch nicht sinnvoll für die muslimische Umma, weil es Heirat verzögert, weil es Zina fördert, weil es Scheidungen fördert, die unnötig gewesen wären. Also wir sind keine Katholiken, das betone ich immer wieder gerne. Das heißt, wir kennen auch die Scheidung, und Allah Ta'ala sagt auch im Koran in Bezug auf eine Scheidung, die versucht wurde abzuwenden, die sich aber als nötig erwiesen hat, dass seine Bereicherung damit einhergeht. Von daher bin ich dafür, dass man, wie gesagt, diesen Überzeugungsprozess startet, und wenn der über ein halbes Jahr erfolglos bleibt, dann kann man seine Eltern, also ich sag mal Pi mal Daumen, ein halbes Jahr, 8 Monate, 10 Monate, je nachdem wie geplant und wie effektiv man auch von seiner eigenen Seite her aus diesen Überzeugungsprozess durchgezogen hat. Aber wenn er wirklich gut durchgeplant ist, liebevoll, beständig, demütig, die Community mit einbeziehend, dann kann man im Idealfall, glaube ich, nach einem halben Jahr bereits die Familie einladen zur eigenen Hochzeit. Und da, wo diese dann eben auch verneint, dann dann ist es eben so. Und das ist also ein Recht, was man hat. Niemand kann zu einer Heirat gezwungen werden. Und die Hanafi-Madhab hat auch starke Argumente dafür dargelegt, dass eine Frau ihren eigenen Ehevertrag abschließen kann. Und auch die anderen Madhab kennen den Fall, dass eine Frau zu einem Qadi, also zu einem muslimischen Richter, gehen kann, der dann anstelle eines familiären Walis die Ehe ermöglicht. Und das ist das, was ich
wo findet man so einen
vorschlage und auch in meiner Community praktiziere.
Entschuldigung, ja. Wo findet man so einen Qadi, einen muslimischen Richter hier in Deutschland?
Gibt's das so? Einen muslimischen Richter gibt es in Deutschland nicht. Aber also Imame können anstelle eines solchen Richters treten, beziehungsweise kann die Frau auch ihren eigenen Ehevertrag schließen, gemäß der Hanafi Madhab. Ich wollte jetzt nur ausführen, dass das auch in einem, in der goldenen Zeit des Islam so gehandhabt wurde und dass es keine Madhab gibt, die in irgendeiner Form einen solchen Fall verunmöglichen würde. Also da gibt es Wege, und je nachdem, wie lang der Atem der Person ist und wie stark auch die Liebe ist, hat Allah Ta'ala in seiner Scharia dies zwei Liebenden möglich gemacht, dass sie einander heiraten. Und das ist auch das Wort vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Lam yura lil mutahabbaini mithla nikah. Es ist für zwei ineinander Verliebte nichts Besseres gesehen worden als die Ehe. Es gibt nichts Besseres für zwei ineinander Verliebte als die Ehe. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam. Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, insgesamt sich dem Thema so anzunähern und auch wirklich das zu formulieren, dass das auch viel mit Rassismus zu tun hat, auf jeden Fall. Also Rassismus in der muslimischen Community, wie sehr umarme ich, küsse ich eine Schwester oder einen Bruder und fühle mich ihr oder ihm nahe, und wie sehr drückt man dann doch jemanden weg, wenn es um das Thema Ehe geht? Und ich glaube, in der muslimischen Community kommt immer mehr das Thema auch auf, Rassismus und dass das auch Kinder überhaupt artikulieren, sich auch trauen. Das hat ja auch, finde ich, ganz viel mit Mut zu tun, zu sagen, ich weiß, dass meine Eltern das nicht begrüßen, aber ich sehe das nicht als problematisch und ich will mich dem Thema irgendwie annähern. Ich will das nicht einfach hinnehmen. Ich will mich damit beschäftigen und das vielleicht wenigstens probieren. Ja, und da glaube ich, ist das, was du gesagt hast, mega wichtig. Und ich hoffe, dass das hilft, diesen Menschen, die in dieser Situation sind, einen guten und schönen, wie du es auch betont hast, Umgang zu finden und auch tatsächlich Sabr mitzubringen. Weil ich glaube, Sabr, diese Geduld, den haben dann auch viele manchmal nicht und wollen alles schnell, schnell haben. Und ich glaube, Sabr ist ein wichtiger Aspekt, so wie ich jetzt hier viel, 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 viel Sabr habe mit den Leuten, die hier umziehen. Mein Sabr ist wirklich, wird wirklich getestet, mashallah. Aber genau, Sabr ist ein wichtiger Aspekt und das ist auch eine schöne Übung und eine wichtige Übung für dann die Ehe. Ne? Da wird es auch viele Situationen geben. Ich glaube, da könnt ihr, das würdet ihr unterschreiben, wo man füreinander wirklich viel Sabr haben muss.
Sabr?
Sabr, Geduld.
Alhamdulillah. Das, natürlich gibt es solche Phasen. Natürlich gibt es solche Phasen. Man darf sich aber auch versuchen, in die Position der Eltern hineinzuversetzen. Ich meine jetzt nicht in ihre rassistische Vorstellungen, sondern dass Eltern erstmal ablocken, ist gesund. Weil das gibt dann dem Sohn, der Tochter, aber auch dem Bewerber, der Bewerberin mitsamt der anderen Familie die Chance, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da, wo dieser Wille nicht da ist, beziehungsweise keine höfliche, liebevolle, demütige Überzeugungsarbeit geleistet wird, das zeigt auch, also das spiegelt dann irgendetwas Negatives vom Bewerber wider oder von dessen Familie. Aber da, wo das Herz groß ist und man wirklich also zu einer großen Familie verschmelzen möchte, dort wird man auch mit einem großen Herzen, mit Fehlern der anderen umgehen und wie gesagt einen liebevollen, demütigen, beständigen Überzeugungsprozess starten, der auch Zeit einräumt. Weil es geht nicht nur darum, dass man Fehler in der Community feststellt, den Schuldigen findet und dann die Frage stellt, wie können wir ihn bestrafen, sondern es geht ja darum, dass man den Fehler beseitigt, ja, und dass man Herzen zusammenführt. Und es war ja das große Wunder auch, was der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam vollbracht hat, was auch säkulare Historiker und Forscher und Soziologen einfach zum Staunen bringt. Wie hat er die arabische Halbinsel, die in schlimmste Blutfäden seit Generationen verwickelt gewesen ist, wie konnte er sie einigen? Ja, wie konnte er ehemalige Sklaven und ja quasi arabisch Adlige nebeneinander in einer Gebetsreihe vereinen? Wie konnte er Bilal, radiallahu anhu, mit einer quasi Qureishi, Adeligen, aus reichem, adligen Hause verheiraten? All dies sind Wundertaten, die gleichzeitig aber auch Handwerk sind. Ja, und deswegen zum Handwerk gehört dort Liebe, Beständigkeit, Demut und auch einen Plan. Denn wir Muslime, wir sind nicht planlos. Wir kennen nicht nur unsere Bittgebete und unsere Herzenshingabe, sondern wir wissen eine Sache auch zu planen und zu organisieren. Wir sind ein organisiertes Volk, Alhamdulillah. Und dass man erstmal Vätern und Müttern ihre Ängste auch zugesteht, weil ich kann es euch garantieren, später, wenn man selber in dieser Rolle ist oder mit dieser Rolle sich langsam anfreunden muss, wird man auch sich fragen, wird ein würdiger Kandidat auf eine würdige Art und Weise um die Hand meiner Tochter auch anhalten? Oder gibt es die Gefahr, dass aufgrund der mit einbezogenen Gefühle Menschen dann irgendwie auch exponiert sind, anfällig sind, falsche Entscheidungen zu treffen? Und das Gefühl, seine Kinder auch davor warnen zu wollen, das darf beachtet werden. Ja, das darf beachtet werden.
Vielen Dank, dass du diese Perspektive nochmal aufgezeigt hast. Ich habe selber gerade, als du erzählt hast, gemerkt, stimmt, ich habe nur gerade in die Richtung geguckt und auch mit dieser Barmherzigkeit, ne? Nicht jetzt, oh, jetzt bin ich im Kampfmodus, sondern zu sagen, okay, was steckt eigentlich dahinter? Ne? Und ich glaube, Liebe und Geduld und einfach nochmal die Perspektive einnehmen zu wollen und die Gründe ergründen zu wollen, ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz. Wie war das bei euch? Wie haben eure Eltern reagiert darauf, dass ihr heiraten möchtet?
Also bei mir war der Prozess an sich so, dass ich an einem Punkt einfach sagen musste, liebe Mama, du hast auch Entscheidungen getroffen in deinem Leben, die die Oma nicht optimal fand. Und du musstest sie treffen, weil es ist dein Leben. Und es war, du warst erwachsen und du hast Entscheidungen getroffen. Und so ist es auch bei mir. Und das ist, glaube ich, auch so ein Prozess des Erwachsenwerdens. Nicht mit der Familie zu brechen, aber sich ein Stück weit in einer gesunden, ja, Position etwas zu distanzieren, um dann wieder Nähe schaffen zu können. Weil natürlich bleibt man immer das Kind seiner Eltern, aber man wird halt auch erwachsen und man trifft Entscheidungen für sich. Und meine Mutter hatte Sorge gehabt. Ich meine, das war auch die Zeit, wo der Islam wirklich sehr medial stark verarbeitet wurde und in ein Licht dargestellt wurde, was halt nicht gerade Juhu gerufen hat, wenn man dann eine Tochter hat, die sich dafür interessiert, ja. Und das war schon schwer für sie und ich habe im Endeffekt früh verstanden, dass die Sorge, die sie hat, aus Liebe ist, ja, dass sie sagt, okay, ja, ich habe Angst, dass meine Tochter irgendwie in eine Richtung sich entwickelt, was halt so in den Medien so sichtbar ist, ja. Und ich konnte ihr das nur zeigen, dass das nicht so ist, indem ich es vorgelebt habe und mit ihr in guten Kontakt war und versucht habe, eine gute Tochter zu sein und sie in meinen Prozess mit einzubeziehen. Und es war dann irgendwann was in Ordnung, aber sie hatte Widerstände. Es waren schon Widerstände da und ich denke aber, wie du gesagt hast, wenn Familien sagen, okay, es kommt mir nur ein, weiß ich nicht, aus dem gleichen, also gleiche Nationalität kommt mir ins Haus, ist das ja auch eine Herausforderung, die man dann als erwachsener Mensch oder heranwachsender Mensch auch bewältigen muss und dann auch sich positionieren muss und da in Gespräch gehen muss, zu sagen, nee, weißt du, ich nehme dich wahr, ich höre dir zu und ich höre deine Sorge, aber ich habe diese Gründe, das so und so zu machen. Ja, und das muss halt auch Bestand haben können, weil sonst wird man nicht erwachsen, sonst wird man immer das kleine Kind bleiben, was halt total abhängig ist von der Meinung und von der Einschätzung, ja, der Eltern. Und das, so kann man halt nicht ein selbstbestimmtes und erwachsenes Leben führen. Aber man muss die Eltern natürlich anhören und man muss sie verstehen und man muss auch, das ist das Schwierigste, weil das natürlich mit den Eltern ist man am emotionalsten, ja, dass man die Signale richtig deutet, ja, die Eltern, also in meinem Fall dann, meine Mama wollte mir nichts Böses, indem sie da so sorgevoll irgendwie ja, da entgegengetreten ist und gesagt hat, nee, wieso und überhaupt, sondern ich verstehe, du hast Angst, ja, und ich habe es halt verstanden und konnte damit besser umgehen, als dann in den Gegenkampf zu gehen, sage ich mal. Insofern, ja, aber das war ein langer Prozess, aber mittlerweile ist das alles, ja, Schnee von gestern und es ist, wir sind eine Einheit in unserer Unterschiedlichkeit.
Voll schön, was du gesagt hast. Richtig krass. Vor allem auch der Aspekt dieses, hey, sonst wirst du nie erwachsen. So, du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Und ja, in der Balance, ne, zu sein, zu sagen, dieses ich höre dich und so. Ich finde das total schön, wie du das beschrieben hast. Wie war das von deiner Perspektive, Bruder Mohammed, mit deinen Eltern? Wie war das da so?
Nun gut, meine Mutter hatte das Gefühl gehabt, dass meine Hinwendung zum Islam damit zu tun hat, dass ich mich quasi auf die Seite meines Vaters schlage. Stichwort Scheidung, die immer noch emotionale Wunden bei meiner Mutter aufgerissen hatte. Und das hat Zeit erfordert, um ihr klarzumachen, dass sich beziehungstechnisch erstmal nichts geändert hat, beziehungsweise bis sie dann auch gemerkt hat, dass ich mich ihr gegenüber auch liebevoller verhalte, weil die Religion einen natürlich dazu erzieht, die Eltern mehr zu achten und zu ehren und die Leistungen auch der Eltern stärker zu sehen. Also ich will jetzt gar nicht das Thema Vergebung ansprechen, weil als ob das dann so eine gleichwertige Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist, wo man sich gegenseitig irgendwie auch etwas zu vergeben hat oder vergeben kann. Aber dass man einfach auch sieht, was bedeutet es, Mutter zu sein und wie hoch ist das angesehen in der Religion. Und auch wenn man das noch nicht zu verstehen vermag, auch wenn man das als Mann niemals verstehen wird können, was es bedeutet, Mutter zu sein. Aber die Religion sagt einem einfach auch Dinge, der Koran und die edlen Worte des Propheten Mohammed, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, was einen dann auch von innen her ändert. Mein Vater hatte mir die Möglichkeit quasi gegeben, er hat das Ganze auch supportet, hat dann den Imam auch klar gemacht und das Hochzeitsessen organisiert und auch die Brautgabe besorgt, etwas, woran ich nicht so gedacht habe, weil ich damals auf dieser falschen Romantik anhing in puncto Brautgabe.
Welche ist das?
Ja, die falsche Romantik ist, dass Frauen heutzutage sagen, sie sind ja sowieso selbstständig und brauchen das nicht und sie wollen auch nicht das Gefühl haben, gekauft zu werden. Aber Allah Ta'ala erwähnt diese Brautgabe im Koran und die Wortwurzel geht auf Sidq zurück. Sidq, was bedeutet Wahrhaftigkeit? Das heißt, die Brautgabe ist ein Mittel, durch welches der Mann seine Wahrhaftigkeit, seine Ernsthaftigkeit zum Ausdruck bringen kann. Und möglicherweise vielleicht auch ein oder zwei in der Familie der Frau beruhigen kann. Hey, der meint es ernst, der investiert. Ja. Ja, das hat mein Vater alles, wie gesagt, geregelt. Also den Imam und das Hochzeitsessen und die Brautgabe. Und er hat das aber nicht geregelt, ohne eine gewisse Sorge zu haben. Und wer will es ihm auch verdenken? Also seine Ehe mit einer Europäerin ist halt ist gescheitert. Und es ist ein menschliches quasi Vorurteil oder eine sehr menschliche Verallgemeinerung, aber er hat das Ganze ermöglicht und supportet und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Vielleicht hat er aber auch gewusst, dass ich mich so oder so durchgesetzt hätte. Ja.
Was hätte er sich für dich gewünscht, für eine Frau?
Ich glaube, er hat sich für mich eine Pakistanerin gewünscht. Für mich und auch für ihn, dann als Schwiegertochter.
Okay, wegen der Sprache? Oder
ja, und das sind auch Gründe, die dürfen wir nachvollziehen. Und ich möchte der Jugend auch mitgeben, bittet Allah darum, dass die Vorstellungen eurer Eltern sich mit euren Vorstellungen abdecken. Alhamdulillah. Also warum sollte man dieses Bittgebet nicht sprechen? Sollte man irgendwie auf Konfrontationskurs sein, im Rebellenmodus, ich will genau das, was meine Eltern nicht wollen. Ja, so bittet Allah darum, dass die Vorstellungen sich abdecken, ja, und sich gleichen werden. Und wer will es einer Person verdenken, die sich Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, Enkel wünscht, die in der Muttersprache zu einem sprechen, und die Gerichte, die man gerne isst, kochen können und die die Kultur beherrschen. Und Kultur ist eine Sprache, ja, macht vieles einfacher. Ich gehe jetzt wieder zurück zur Firma oder zum Sportverein. Da, wo es eine Kultur gibt, muss man weniger kommunizieren und kann unter Druck einfach auch mehr leisten, weil das gemeinsame Verständnis da ist, ja. Beziehungsweise da, wo man kommuniziert, hat man weniger Missverständnisse. Also man hat einen Flow, Dinge laufen quasi von alleine. Und das sind Vorteile im Leben. Und wer möchte einer älteren Person, die möglicherweise hier eingewandert ist, die Heimat verlassen hat, die zerrissen gewesen ist aufgrund dessen, die hier viele Diskriminierungen durchgemacht hat, auch im Arbeitsumfeld, aber anders als wir nicht den Luxus hatte, sich Arbeit auszusuchen, beziehungsweise die Entscheidung überhaupt treffen zu dürfen. Ach, ich setze mal aus. Ich habe vor wenigen Tagen die Ehe auch eine interkulturelle Ehe, in Anführungsstrichen, geschlossen, zwischen einer autochthonen Deutschen und einem Deutsch-Marokkaner. Und dessen Vater hat 45 Jahre lang gearbeitet und war nur 2 Monate lang krank. Ja. Und diesen Menschen, also man kann sich auch in die Position dieser Menschen hineinversetzen und dann vielleicht auch ihre Wünsche besser verstehen. Was nicht heißt, dass man ihren Wünschen dann entspricht oder entsprechen muss, wenn halt die Liebe ja woanders hingefallen ist. Aber das hilft einem vielleicht dabei, seine Angelegenheit respektvoller und liebevoller und demütiger vorzutragen.
Ja, sehr wichtig. Sehr wichtiger Aspekt. Mashallah, wir reden schon seit einer Stunde und ich habe nicht das Gefühl, dass ich gelangweilt bin oder dass die Themen schon so ausgelutscht sind, sondern im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt richtig spannend. Aber damit die Folge nicht zu lang wird, will ich euch abschließend noch eine Frage stellen. Ihr seid fast 25 Jahre verheiratet.
Zusammen.
Ja. Ich finde es voll spannend. Zusammen, ja. Okay, ihr kennt euch jetzt 25 Jahren. Ich als unverheiratete Person, die jetzt auch beim Gespräch gemerkt hat, okay, Gründe können auch sein, dass du ein bisschen Angst hast davor. Was könnt ihr mir und auch allen anderen, die zuhören, empfehlen? Was sind die Aspekte? Ich meine, ihr habt jetzt viele Aspekte genannt, aber vielleicht nochmal punktuiert, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, nochmal irgendwie zusammengepresst. Was sind so die Aspekte? Was würdet ihr Leuten empfehlen? Warum habt ihr so eine, mashallah, funktionierende, ich sage jetzt nicht nur Ehe, sondern so Beziehung auch, ne? Ich wollte schon sagen, trotz Kinder, Staffler. Mit Kindern, mit diesen Segen. Tut mir leid. Siehst du, das ist so mein Denken.
Das verändert sich auch jetzt gerade. Jetzt gerade verändert es sich. Aber es war ja auch ein schönes Zeichen, weil das gezeigt hat, dass dein Denken sich jetzt auch verändert.
Also das richtig, ich habe mich erwischt dabei.
Was macht?
Ja. Ja. Also was könnt ihr mir und den anderen halt mitgeben beim Kennenlernprozess? Wie dann auch die verheiratet sind und zuhören in der Ehe dann? Das ist ja dann nicht vorbei. Wenn du geheiratet hast, geht's erst richtig los. Yalla, also Ärmel hochkrempeln und dann ist da viel Arbeit.
Ich denke, einen großen Aspekt, der zu einer glücklichen Ehe führt, ist, dass man nicht aufhört, an sich selbst zu arbeiten. Weil in der Ehe arbeitet, also ein häufiger Fehler ist, dass man in der Ehe versucht, an dem anderen zu arbeiten. Und die größte Herausforderung ist, an sich selbst zu arbeiten. Jeder, der in der Ehe kommt, bringt einen Rucksack mit sich. Und egal, ob man 16, 18 oder 38 ist, ist dieser Rucksack mit verschiedenen Dingen und Vorerfahrungen, Mustern, gefüllt. Und man muss bereit sein, wenn man sich auf eine andere Person einlässt, das anzuschauen, zu hinterfragen und zu sagen, okay, bin ich so, weil ich das bewusst so sein will oder weil ich jetzt so geprägt bin und das ein Automatismus ist? Wo will ich hin? Wo will ich mich hinentwickeln? Habe ich einen Beruf, der mich erfüllt oder möchte ich überhaupt arbeiten? Ja, bin ich glücklich, wenn ich zu Hause bin und Familie versorge? Also wirklich zu schauen, was möchte ich als Person sein? Und dementsprechend sollte mein Partner auch dazu passen. Und ich denke, dass man etwas mehr Leichtigkeit reinbringen sollte. Ja, Leichtigkeit im Sinne von, je älter man wird, desto mehr will man das perfekte Gegenstück. Aber man findet nicht das perfekte Gegenstück, wenn man sich nicht drauf einlässt und sich auch verwundbar zeigt und auch sagt, okay, ich habe nicht vielleicht die 198. Frage gestellt, die sicherstellt, dass diese Person genau die richtige Person ist, aber mein Gefühl und alles, was ich bisher erfahren habe von der Person und alles, was die Person von mir erfahren hat, führt dazu, dass ich sagen kann, ja, ich probier es. Ja, lass uns den Schritt gehen, lass uns mutig sein und versuchen, das Beste in dieser Ehe reinzubringen. Und dann auch draus zu lernen. Und im schlimmsten Fall, sage ich mal, zu sagen, okay, hey, wir haben das Beste versucht, aber es hat nicht funktioniert. Aber dieser Mut und ein bisschen diese Leichtigkeit fehlt manchmal, habe ich das Gefühl. Ja, dass man sich die Hürden immer höher stellt und immer mehr und so, als wäre man eine fertige Person und man braucht das Gegenstück, was genau perfekt ist. Wir sind Menschen, wir verändern uns bis zum letzten Tage. Ja, und das zuzulassen und zu sagen, sich verwundbar zu zeigen, zu sagen, ich bin nicht perfekt und das sind meine Macken und welche Macken hast du und mal gucken, ob die Macken zueinander passen. Ja, das ist, denke ich, so ein Aspekt, ja.
Und das ist gut so, dass wir uns weiterentwickeln. Nichts Negatives, ne? Schön, wirklich schöne Aspekte. So die Essenz, die ich bei dir rausziehe, Monika, sage ich schon, Entschuldigung, Martina. Mit Monika habe ich auch eine Folge gemacht. Die Essenz, das, was ich bei dir raushöre, ist so, arbeite an dir selber und das fängt auch davor an, ne? Bevor du eine Person kennenlernst, bevor du verheiratet bist, du kannst ganz, ganz viel dafür tun, für deine zukünftige Ehe, indem du halt an dir arbeitest und dir das Leben an diesem Leben arbeitest, was du wirklich möchtest und was dich erfüllt. Und das ist, finde ich auch, das macht mir viel Hoffnung, weil ich mir denke, gut, das alles, was ich jetzt mache, das tut mir und der Ehe und dem Ehemann dann später voll gut. Und auch den Kindern, ne, wie du gesagt hast, wenn du das Leben so hast, wie du es haben willst, dann bist du jetzt auch nicht gestresst, so krass, also jedenfalls von den Kindern. Oder Mohammed, was würdest du oder was möchtest du unseren Zuhörerinnen mitgeben?
Die revolutionäre und gleichzeitig harte Frage beziehungsweise Aufgabe, dass man im Rahmen des Halal glücklich wird und nicht im Rahmen der gesellschaftlichen Vorstellungen. Und ich glaube, dass unsere Generation davon sehr hart getroffen ist. Und deswegen, wie gesagt, teilweise sogar davon wegkommt, im Rahmen des Halal glücklich zu werden. Und selbst wo man sich noch in diesem Rahmen befindet, sich das Leben unnötig schwer macht. Beispielsweise, dass eine Frau nicht möchte, dass sie einen jüngeren Mann heiratet. Und aus der anderen Perspektive, dass ein Mann nicht möchte, eine ältere Frau zu heiraten. Und dabei, Attraktivität ist da, man versteht sich gut, aber was würden denn die Leute sagen? Oder eine Frau, die beispielsweise studiert ist und sie sieht einen interessanten Mann und der ist aber nicht studiert. Was würden denn die Leute sagen? Interkulturelles, in Anführungsstrichen, verschiedene Hautfarben. So viele weitere Kriterien, die, wenn ich Nicht-Muslime betrachte oder im Allgemeinen Menschen betrachte, die jetzt den Gedanken zu Ende zu führen, ist jetzt gerade nicht leicht. Also mit dieser gesamten Vorgeschichte, wenn man einfach diesem Impuls nachgeht, nachdem man gecheckt hat, hey, das ist halal, das ist möglich, dass man sich traut, dem nachzugehen. Und viele Menschen, die sowieso konventionsungebundener sind und sich, sagen wir mal, ich nenne es die freie Wildbahn, sich in der freien Wildbahn kennenlernen, finden zu guten, funktionierenden Beziehungen. Also vielleicht bin ich nicht mit der Art des Kennenlernens einverstanden, aber worauf ich jetzt blicke, ist die Kompatibilität zwischen den beiden. Eine Kompatibilität, die nach Vorurteilen her gar nicht gegeben sein darf. Ja, weil diese oberflächlichen Kriterien einfach nicht erfüllt sind. Und in Sachen Alter, in Sachen Herkunft, in Sachen sozialer Status machen wir uns selber das Leben sehr, sehr schwer. Ich kann mich daran erinnern, als wir geheiratet haben und wir waren beide 18 gewesen und eine Person, zu der ich wirklich heute noch hochschaue, sie hat mitbekommen, dass wir dann nicht zusammen in eine Wohnung ziehen werden. Ja, also ich bin mit 18 gerade in eine 18 Quadratmeter große Einzimmerwohnung gezogen. Da gab es keine Möglichkeit, irgendwie zusammenzuziehen. Und er sagte dann, ja, warum heiratet ihr denn überhaupt? Ich habe gesagt, ja, weil wir uns lieben. Sagt ja, aber ihr sollt erst dann heiraten oder man heiratet erst dann, wenn man auch wirklich zusammenzieht. Und ich habe gesagt, nee, wir heiraten, weil wir uns lieben und uns wurde gesagt, wir sollen heiraten, weil Vorgeschichte, wir sind ein Paar geworden, bevor wir den Islam kannten. Wir sind dann Muslime geworden und uns hat man einfach nicht gesagt, dass man zu heiraten hat. Und als man uns das dann auch gesagt hat, dann haben wir das innerhalb von wenigen Wochen organisiert, Alhamdulillah. Und auch eingesehen und das auch nicht nur eingesehen, sondern auch für schön befunden. Ich kann mich daran erinnern, wie ich noch ihren Ehering besorgt habe und wie ich einen Palästinenser darum gebeten habe, dass er mir das Wort Islam aufmalt, in Anführungsstrichen, und ich mir dann noch notiert habe, wo es oben, unten und wo es links und rechts, nicht, dass ich dann irgendwie Chaos veranstalte. Und
warum das Wort Islam und war das auf dem
Ring graviert, meine Frau?
Ich das verstehen. Ja. Wie schön ist das?
Weil
das
ist das, was uns zusammenhalten sollte. Und auch zusammengehalten hat. Also ich darf daran erinnern, dass wir Ende der 90er zusammengekommen sind und auch in einer Zeit, wo eigentlich so diese Ausprobiererei das erste Gebot gewesen ist. Und wir sind Gott sei Dank, Alhamdulillah, ununterbrochen zusammen. Und Alhamdulillah, also Islam ist etwas, was auch eine Ehe zusammenhält. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich dann in meinem Umfeld dafür gesorgt habe, dass ich nicht mehr mit zwei Küsschen begrüßt werde von anderen Frauen. Und die haben gedacht, man wäre ein Außerirdischer. Die haben das nicht verstanden. Ja, die haben vieles nicht verstanden. Aber jetzt Jahre danach, glaube ich, verstehen sie. Weil sie sehen, dass eine Sammlung von vielleicht einzeln für sich betrachtet unnötiger Regeln, aber es ist diese Sammlung dieser Regeln und es ist diese Philosophie, die dahinter steht, die überhaupt so etwas wie eine langjährige Beziehung möglich macht. Und also einfach diese revolutionäre Ansicht, im Rahmen des Halal werde ich glücklich. Und was die Leute sagen, das ist das, was die Leute sagen, aber das ist nicht das, was mich davon abbringen wird, meiner Liebe nachzugehen. Und diese Beispiele können wir auch in der Zeit vom Propheten Muhammad Sallam zahlreiche sehen, sogar im Leben des Propheten selber, wo er Konventionen gebrochen hat, zumindest heutige. Und ich glaube, unsere Generation darf die Generation sein, die sich von all diesen, ich möchte es auch mal Müll nennen, befreien darf und sagt, ich beziehe mich auf den Koran und auf die wundervolle Sunna des Propheten Muhammad und in diesem Rahmen werde ich glücklich und treffe auch meine Entscheidungen.
Martina und Mohammed, ihr habt mein Herz berührt und mit diesem Ringgeschichte habt ihr mir auch Tränen in den Augen.
Den Ring habe ich auch behalten, das war unser Freundschaftsring. Also tatsächlich so ein Freundschaftsring, der wurde dann zum Ehering. Also es ist ein ganz einfacher silberner Ring, der wirklich so mein schönstes Schmuckstück ist.
Mashallah, richtig, richtig schön. Ich hoffe, dass es genau so, zumindest wenigstens zu einem Teil, die Zuhörer und die Zuhörerinnen berührt hat, weil ich bin total geflasht von diesem Gespräch. Ich danke euch vom ganzen Herzen, Barakallahu Fikum, dass ihr euch entschieden habt, hier mit mir darüber zu sprechen und auch so intime und persönliche Einblicke mir und den Zuhörern und Zuhörerinnen gewährt habt. Und ich bin mir sicher, alleine ich habe so viel gerade in diesem Gespräch mit euch gelernt und wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr berührt. Ich bin berührt, ich freue mich und es ist einfach mega bereichernd. Es ist, ich habe echt das Gefühl, das ist mehr als nur eine Kennenlern-Story. Es ist so revolutionär, es ist wirklich, sind so tolle, wirklich, ich kann es gar nicht zusammenfassen. Es sind so viele unglaublich wichtige Aspekte, mashallah, möge Allah eure Ehe auch noch in der höchsten Stufe des Paradieses fortführen und euch reichlich belohnen, dass ihr uns das mitgibt.
Dankeschön für dieses Feedback und auch dir weiterhin viel, viel Erfolg, viel Taufir und Allah Ta'ala möge seine Segnungen auf dich herabsenden und auf deine Ehe. Nahestehenden und auf die Oma insgesamt und im Speziellen auch auf die Jugend.
Und dir einen tollen Ehemann schenken.
Amin.
Inshallah, Dankeschön, Amin. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch, aber oh mein Gott, ich will unbedingt noch mal eine Folge mit euch machen. Das hat so Spaß gemacht.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja, danke fürs Zuhören. Folgt uns gerne. Wir haben jetzt eine Instagram-Seite für Kiss mich Kismet. @KissMichKismet geschrieben, ohne das Ü. Und folgt auch unserem Bruder gerne, Mohammed. Er hat auch eine Instagram-Seite, und zwar für die Liebenden, aber für mit
genau,
UE, richtig? Geschrieben, genau. Gerne auch folgen, und sehen wir uns und hören wir uns, besser gesagt. Gerne freue ich mich auch, wenn du uns bei Apple Podcast 5 Sterne gibst. Wir sind schon unter den Top 20, was in Österreich im Ranking, was die Kategorie Beziehungen angeht. Und ich bedanke mich für alle, die uns da eine Bewertung gelassen haben. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge.
Salam alaikum. Salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.